Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weilucker Spezialfolge. Mein Name ist Miriam Rürup und ich bin Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Und gemeinsam mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg betreiben wir diesen Podcast-Kanal Jüdische Geschichte kompakt und präsentieren Ihnen heute schon unsere 5. Ausgabe des Weinucker Spezials. Also die Episode unseres Podcasts, mit der wir am Ende eines jeden Jahres ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, vor allen Dingen aber Sie einstimmen wollen auf die Feiertagszeit mit einigen Lektüre-Tipps aus den beiden Teams in Hamburg und Potsdam. Unsere Weinucker-Veranstaltungen selbst vor Ort haben bereits stattgefunden, sowohl in Hamburg wie auch in Potsdam. Und falls Sie dies verpasst haben, aber eigentlich gerne dabei gewesen wären, dann lassen Sie sich doch vielleicht einfach jetzt gleich schon in unseren Verteiler eintragen in Hamburg und in Potsdam und seien Sie im nächsten Jahr mit dabei. Wieder geht also ein Jahr voller Veranstaltungen und Publikationen, Diskussionen, Forschungsdiskussionen, Forschungsergebnissen und Forschungspräsentationen zu Ende. Und ich danke allen, die dieses Jahr besonders gemacht haben. Und freue mich, dass viele aus unseren Teams hier mitmachen, um Ihnen unsere Weinucker Spezialfolge zu präsentieren. In diesem Jahr hatten wir erfreulicherweise einige Hilde Robinson Fellows zu Gast. Das ist dieses Gastfellowship, das wir am Moses Mendelssohn Zentrum haben. Es gibt ja auch ein Gabriele Meyer Fellowship am IGDJ, das Sie vielleicht kennen. Und ich habe mir sozusagen einen unserer Gäste zum Vorbild genommen, der nämlich ein Talmud-Forscher ist, Itai Marienberg-Milikowski, und mir überlegt, sie mit meinen Erklärungen zu, was es eigentlich mit Weinucker auf sich hat, mal mit einem Talmud-Zitat einzuführen oder einzustimmen auf diese Folge. Also wie Ihnen ja sicher bekannt ist oder sagen wir zumindest aufgefallen sein dürfte, ist das Wort Weinucker ein Kunstwort. Es setzt sich zusammen aus Weihnachten und Chanukka, also einmal aus dem christlichen Fest, das am 24. Dezember folgende gefeiert wird, und einmal aus dem jüdischen Fest namens Chanukka, das immer am 25. Kislev eines jeden Jahres, nämlich des jüdischen Jahres, gefeiert wird. Und woran dieses Wort oder dieses Fest Chanukka erinnert, möchte ich Ihnen jetzt mit einem kleinen Zitat aus dem Talmud näher bringen. Wenn Sie sich fragen, was es eigentlich mit dem Chanukka-Fest auf sich hat, dann gibt Ihnen unter anderem auch der Talmud dazu eine Antwort. Ich zitiere jetzt die Deutsche aus einer deutschen Übersetzung. Die Rabbanan lehrten, am 25. Kislev beginnen die Tage des Chanukka-Festes. Es sind ihre 8, an denen man keine Trauerfeier abhalten noch fasten darf. Als nämlich die Griechen in den Tempel eindrangen, verunreinigten sie alle Öle, die im Tempel waren. Nachdem die Herrscher des Hauses, der Hasmonäer, sich ihrer bemächtigt und sie besiegt hatten, suchte man und fand nur ein einziges, mit dem Siegel des Hochpriesters versehenes Krüglein mit Öl, das nur so viel enthielt, um einen Tag zu brennen. Aber es geschah ein Wunder, und man brannte davon 8 Tage. Im folgenden Jahr bestimmte man, diese Tage mit Lob- und Dankliedern als Festtage zu feiern. Dieser kleine Absatz befindet sich in einem längeren Traktat im Talmud, wo es um den Schabbat geht und um die Frage, wie man Licht anzünden oder eben nicht darf und warum und wie man sozusagen damit umgehen soll, dass man Licht nicht entzünden darf. Die historische Begebenheit, und ich sage dazu auch gleich noch was, und die historische Begebenheit, auf das sich das bezieht, ist ein Aufstand in Jerusalem im Jahre 3597 der jüdischen Zeitrechnung oder im Jahr 164 vor unserer Zeitrechnung, nämlich der christlichen Zeitrechnung. Und was zu diesem Chanukka-Fest gehört, so wie zum Weihnachtsfest oder zur Adventszeit allgemein, sind eben Lichter und das Entzünden von Kerzen. Und wenn Sie bislang noch nie in einen Talmud reingeschaut haben, kann ich es Ihnen nur empfehlen. Schauen Sie auch in die Shownotes unseres Podcasts, da finden Sie Hinweise dazu. Da wird nämlich dann auf und ab diskutiert, wie man denn damit umgehen soll, den Chanukka-Leuchter zu entzünden, beziehungsweise die Kerzen auf dem Chanukka-Leuchter. Und auch hier möchte ich Ihnen einfach nochmal einen kleinen Ausschnitt geben. Die Rabbanan lehrten, es ist Gebot, die Chanukka-Lampe draußen vor die Tür zu stellen. Wer in einem Obergeschosse wohnt, stelle sie vor das Fenster hin, das nach der Straße liegt. Zur Zeit der Gefahr stelle man sie auf den Tisch und dies genügt. Rabbah sagte, jedoch muss man noch eine zweite Lampe haben, um sich ihres Lichtes zu bedienen. Ist aber im Zimmer eine Flamme vorhanden, so ist dies nicht nötig. Für einen angesehenen Mann aber ist eine zweite Lampe erforderlich, auch wenn eine Flamme vorhanden ist. Sie merken, man könnte hier richtig schön einsteigen, auch quasi in eine Sozialgeschichte des Talmud und auch eine jüdische Sozialgeschichte, über welche unterschiedlichen Schichten gibt es und wie äußern sich sozusagen verschiedene Statusfragen auch über Chanukka-Leuchter oder über die Art, wie man die Kerzen anzündet. Sie sehen auch die Verfolgungsgeschichte gewissermaßen, die sich hier auch schon niederschlägt. Das alles sind also erste Eindrücke vielleicht über das Fest Chanukka, das wir zusammen als Weinukka, als Kunstwortverschmelzung für uns als Forschungsinstitutionen zum Jahresende quasi mit unseren Buchempfehlungen verbinden. Und ich freue mich nun, das Mikrofon weiterzureichen an meine Kollegin Kim Wünschmann in Hamburg, Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Und ebenso sehr freue ich mich, dass mein Kollege und Podcast-Mithost Björn Siegel Sie wieder einmal durch die Weinukka-Folge führen wird und wünsche Ihnen nun entspanntes Zuhören. Lehnen Sie sich zurück, vergessen Sie nicht, sich einen Stift und Zettel zur Hand zu nehmen, um unsere Literaturempfehlungen gleich mitzuschreiben, oder schauen Sie hinterher in die Shownotes. Machen Sie es sich also gemütlich. Stimmen Sie sich ein und freuen Sie sich auf eine Feiertagszeit, in der man das Jahr Revue passieren lassen kann, das leider zwar noch nicht, wie ich im letzten Jahr in der Weinukka-Folge die Hoffnung zum Ausdruck gebracht habe, den Tag danach, also den Tag nach Kriegsende in Gaza und nach Befreiung der Geiseln gebracht hat. Doch diese Hoffnung nehmen wir mit ins neue Jahr. Und ich wünsche Ihnen also eine geruhsame Feiertagszeit. Und jetzt aber, liebe Kim, bin ich neugierig, was du uns zur Einstimmung unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebracht hast.
Vielen Dank, liebe Miriam, für deine Einführung in unsere gemeinsame Podcast-Spezialfolge. Auch ich freue mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch in diesem Jahr wieder einschalten zum Weinukka-Podcast, zur festlichen Jahreszeit, die auch bei uns in Hamburg wieder ganz im Zeichen des Buches und unserer Leidenschaft für das Lesen steht. In diesem Jahr werden Chanukka und Weihnachten auf ein Datum fallen. Am Abend des 25. Dezember wird die erste Kerze auf der Chanukia entzündet. Die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum werden dann auch leuchten. Die festliche Jahreszeit ist immer auch Anlass, um auf ein ereignisreiches Jahr voller Begegnungen, Inspiration und Austausch zurückzublicken. Es war kein leichtes Jahr. Die Auswirkungen des 7. Oktober auf unsere Arbeit, unsere Leben spüren wir weiterhin schmerzhaft. Ich habe die meiste Zeit dieses Jahres in Jerusalem verbracht, in Trauer, Sorge und Angst um die noch immer von der Hamas festgehaltenen Geiseln und um alle Menschen, deren Leben von Krieg und Gewalt zerrissen wird. Ich habe erfahren, wie wichtig es ist, die Kontakte gerade jetzt zu halten, ja zu intensivieren, weiterhin zusammen zu forschen, zu diskutieren, nachzudenken, zu planen. In diesem Jahr, in dem wir die 120-jährige Gründung des Jüdischen Frauenbundes markieren, hatten wir, MMZ und IGDJ, zusammen mit dem Leo-Beck-Institut Jerusalem anlässlich dieses Jubiläums eine internationale Konferenz geplant, die eigentlich in Jerusalem stattfinden sollte. Wir hielten sie letztendlich mit weiteren Partnern im Jüdischen Museum Frankfurt ab und erlebten eine regen Austausch, für den ich allen Beteiligten noch einmal ganz herzlich danken möchte. Der Jüdische Frauenbund mit seinen Gründerinnen Bertha Pappenheim, Paula Ollendorf, der Hamburgerin Sidonie Werner und anderen Frauen prägte das jüdische Leben im Kaiserreich. Und so möchte ich in meiner Einführung auf diese besondere Epoche der deutsch-jüdischen Geschichte auch literarisch Bezug nehmen. Jüdische Familien erlebten in dieser Zeit, dem ausgehenden 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert, einen Wandel. Und es war in den Familien, wo ausgehandelt wurde, inwieweit man sich Bräuchen und Sitten der christlichen Gesellschaft anpasste und wie man jüdische Traditionen und Religiosität im Alltag bewahrte. Besonders den Frauen kam dabei eine Schlüsselrolle zu. Über diesen Prozess der Verbürgerlichung jüdischer Familien im Kaiserreich hat vor allen Dingen Monika Richards geforscht, die ehemalige Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Sie wurde in diesem Sommer, und auch das ist ein schöner Rückblick, für ihr Lebenswerk im Bereich der deutsch-jüdischen Geschichte mit dem Moses Mendelssohn Award des Leo Beck Instituts ausgezeichnet. An dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Glückwunsch von uns allen. In den Pionierarbeiten von Monika Richards zu den Prozessen der Verbürgerlichung jüdischer Familien im Kaiserreich findet sich auch eine sie auszeichnende, prägnante Analyse von Weinuka. Sie schreibt, und ich zitiere, es ist kaum zu verwundern, dass ganz oder teilweise säkularisierte Familien auch Traditionselemente aus der Kultur der Umwelt aufnahmen. Dazu gehörte die bürgerliche Form des Weihnachtsfestes, das gewissermaßen ein deutscher nationaler Feiertag war. Die Historikerin Richards, die durch ihre langjährige Zeit am Leo Beck Institut New York tief vertraut ist mit den Quellen der deutsch-jüdischen Geschichte, weist auf die Erinnerung von Julius Posener hin, 1904 geborener Sohn einer bürgerlichen Familie aus dem Berliner Westen. Er beschreibt den in diesem Milieu weit verbreiteten Brauch, zu Hause einen Weihnachtsbaum aufzustellen und eine Bescherung zu veranstalten. Ich zitiere aus diesen Erinnerungen, denen Julius Posener den selbstironischen Titel »Fast so alt wie ein Jahrhundert« gegeben hat. Selbstverständlich feierten wir Weihnachten. Und wenn die Eltern da der üblichen bürgerlich-jüdischen Entschuldigung folgten, dass sie das der Dienstmädchen wegen täten, so können sie doch nicht ganz an diese Entschuldigung geglaubt haben. Steigt ein Hausherr nur des Dienstpersonals wegen den besseren Teil des Morgens zum Heiligen Abend auf der Leiter herum, um einen Weihnachtsbaum zu schmücken, der bis an die Decke reicht? Und wie er ihn geschmückt hat. Diese Bäume waren Kunstwerke und sie besaßen eines in höchstem Maße: Stimmung. Wir Kinder, die instinktiv nicht so recht an diese Dienstmädchengeschichte glaubten, konnten die Zeit nicht erwarten, bis es dunkel genug war, die Kerzen anzuzünden. Dann wurden wir hereingerufen, das Esszimmer, wo der Baum stand, war dunkel, nur die Kerzen brannten. Soweit Julius Posener. Monika Richards ordnet diese Erinnerung für uns ein. Es wäre falsch, so schreibt sie, diese Weihnachtsbäume jüdischer Familien als christliche Symbole zu deuten, denn sie waren bei Juden wie Christen Symptome der Säkularisierung. Der Baum war ein Requisit des säkularen Bürgertums, das festliche Atmosphäre in die Familie brachte, während der Festanlass immer weiter in den Hintergrund rückte. Ein Weihnachtsbaum schloss keineswegs ein jüdisches Bewusstsein aus. Soweit Monika Richards. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen kurzen Ausschnitten aus Literatur und Wissenschaft, zwei Felder, die unsere beiden Forschungsinstitute immer wieder auch zusammenbringen wollen. Ich hoffe also, Sie auf unseren Weinuka-Podcast eingestimmt zu haben und ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Hören und Entdecken neuer Bücher.
Nach diesen beiden wunderbaren Einführungen von Miriam Rürup und Kim Wünschmann können wir nun, ganz der Tradition folgend, wieder in die digital-literarische Weinuka-Feier unserer beiden Institute starten. Mein Name ist Björn Siegel und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ in Hamburg und habe auch dieses Jahr wieder die Ehre, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch das spannende und vielfältige Programm des Weinuka-Podcasts führen zu dürfen. Wie jedes Jahr haben Sie damit die Gelegenheit, verschiedene Bücher, aber auch Mitarbeitende der beiden Institute kennenzulernen mit ihren unterschiedlichen Interessen, Eindrücken und Erfahrungen. Dabei treten in der Zusammenstellung des Weinuka-Podcasts die Vielfältigkeit und Gleichzeitigkeit von Erfahrungen, die besonderen Perspektiven, die Geschichten in der Geschichte wie auch die Fragen nach Gemeinschaft und Respekt hervor und natürlich viele andere Aspekte. Es geht ums Niederschreiben und Aushalten, Berichten und Verstehen, wie auch Begegnen und Innehalten, Sondieren, Wahrnehmen und Bewerten. In diesen Prozessen werden so die Herausforderungen und Wünsche, Sehnsüchte und Ideen wie auch Ängste und Sorgen der jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten sichtbar bzw. literarisch verarbeitet. Diese Prozesse sind komplex und kompliziert, fordern Zeit und fordern den einen oder die andere auch heraus und sind doch gleichermaßen wichtig, um sich weiterzuentwickeln und neue Perspektiven sich selbst zu öffnen. Wie kompliziert die Herausforderungen unserer Jetztzeit sind, haben wir schon in den Einführungen gehört. Die beiden Büchervorstellungen, die sich auch das laufende Podcast-Staffelthema Einschnitte, das vom Team des MMZ und Miriam Rürup konzipiert und produziert wird, zu eigen machen, rücken einen besonders tiefen Einschnitt, nämlich den des 7. Oktober, in den Mittelpunkt. Die Büchervorstellungen von Beate Kuhnle vom IGDJ, die das Buch Fenster ohne Aussicht, Tagebuch aus Tel Aviv von Dror Mishani und die Vorstellung von Nina Zellerhof vom MMZ, die das Buch Gleichzeit Briefe zwischen Israel und Europa von Sascha Mariana Salzmann und Ofer Waldmann vorstellt, verdeutlichen, wie tiefgreifend Terror das Land Israel, aber auch die Welt verändert hat.
Mein Name ist Beate Kuhnle, ich bin Mitarbeiterin im Institut für die Geschichte der deutschen Juden im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte das Buch von Dror Mishani, Fenster ohne Aussicht, Tagebuch aus Tel Aviv vorstellen. Es hat 224 Seiten. Der größte Massenmord an Juden seit der Geschichte des Holocaust wurde am 7. Oktober 2023 verübt. 1139 Menschen wurden von der Hamas ermordet. Der Angriff der Hamas vom Gazastreifen aus galt mehreren Militärposten und Kibbuzim nahe der grünen Linie der Grenze zum Gazastreifen. Ziel des Terrorangriffs wurde auch ein Open-Air-Musikfestival, das an einem jüdischen Feiertag stattfand, der von der Hamas als Zeitpunkt für den Terrorangriff gewählt worden war. Bei Geiselnahmen während des Terrorangriffs wurden 250 Menschen von der Hamas in den Gazastreifen entführt und dort in Geiselhaft genommen, darunter Frauen, Kinder, Babys und Senioren. Bis Ende Juli 2024 konnten rund 131 Geiseln befreit oder nur noch tot geborgen werden. Von ihnen weiß man, dass sie teilweise unter Drogen gesetzt, misshandelt und vergewaltigt wurden. Mehr als 4.600 Menschen wurden von Terroristen verletzt. Zudem lag das Land seit Beginn des Terrorangriffs unter beständigem Raketenbeschuss der Hamas und ihrer Verbündeten. Das führte dazu, dass im Norden Israels rund 60.000 Israelis in andere Landesteile evakuiert werden mussten. Dror Mishani ist ein israelischer Schriftsteller aus Tel Aviv und Literaturwissenschaftler mit dem Spezialgebiet Geschichte der Kriminalliteratur. Seine Romane sind in viele Sprachen übersetzt und eine internationale Serienverfilmung von dem Bestseller 3 ist in Vorbereitung. Am 7. Oktober ist Dror Mishani in Frankreich als Gast auf einem Krimi-Festival. Er sitzt in seinem Hotelzimmer, als er Nachrichten seiner Frau erhält. Und Stunde um Stunde verdichten sich die Meldungen über das, was in Israel passiert. Er schreibt an seine Verlegerin, der große Krieg hat begonnen und dass er die Reise abbrechen muss. Da aber keine Flugzeuge mehr fliegen, kann er nicht zurück nach Hause. Als er schließlich zu Hause ist, hält er seine Gedanken im Tagebuch fest. Seine Aufzeichnungen sind Selbstbefragungen und die Suche nach einer Perspektive für Israel. Er schreibt auch Tagebuch, weil er sich sonst zu keiner Arbeit in der Lage fühlt. Wie könnte er in dieser Situation an einem Kriminalroman schreiben oder an seine Arbeit als Literaturdozent denken? Gegen die Lähmung lässt sich Mishani zusammen mit anderen Universitätsangehörigen als Helfer in der Landwirtschaft einteilen. Die ansonsten diese Arbeit verrichteten Thailänder sind ausgereist. Er denkt über politische Artikel nach und verweigert sich einfacher Kriegslogik, erkennt aber durchaus das aufgeladene Klima, in dem sie erscheinen würden. Aus seinem Fenster sieht er die Rückseite des historischen Gebäudes, in dem David Ben-Gurion den Staat Israel proklamierte. Es ist zurzeit eine verlassene Ruine, soll aber umgebaut werden. für Misani eine Metapher für den Zustand des Landes. Aus Träumen erschaffen, ist es vor allem traumatisiert und ohne Aussicht auf Frieden. Sein Schreiben ist der Versuch, inmitten des Chaos die Konflikte in der israelischen Gesellschaft nachzubilden, auch die Konflikte und unterschiedlichen Meinungen in seiner Familie. Er hat keine Lösungsansätze, wie der Krieg beendet werden kann oder gar der Nahostkonflikt beigelegt werden könnte. Aber er versucht, inmitten begangener Grausamkeiten den menschlichen Blick nicht zu verlieren. Genau deshalb möchte ich dieses Buch empfehlen. Es ist eine Abbildung der Zerrissenheit der israelischen Gesellschaft, geschrieben mit dem tiefen Wunsch nach Versöhnung und dass das Leid ein Ende haben muss.
Mein Name ist Nina Zellerhoff. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum und für die digitalen Projekte zuständig. Zitat: Ich kann dir nur sagen, dass ich dich sehe, sehr klar sehe. So schreibt Sascha Mariana Salzmann an Ofer Waldmann am 20. Dezember 2023. Seit dem 7. Oktober, der Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, liegen über 2 Monate zurück. In den Briefen und Textnachrichten, die sich die beiden FreundInnen schicken, ist diese vergangene Zeit kaum zu spüren. Es scheint, als sei sie stehen geblieben. Wahrnehmbar ist aber, wie auch in dem soeben zitierten Satz, eine Rat- und Sprachlosigkeit, die beide seit diesem Tag begleitet, gleichzeitig Trauer und Fassungslosigkeit. Nur wenige Tage nach dem 7. Oktober schreiben sich Sascha Mariana Salzmann und Ofer Waldmann Briefe, Kurznachrichten sowie Gedichte, welche in dem hier präsentierten Buch gleichzeitig Briefe zwischen Israel und Europa abgedruckt wurden. Es entsteht eine sehr persönliche Korrespondenz von 2 FreundInnen zwischen Europa und Israel, die mal mehr, mal weniger unmittelbar von einer zerbrochenen Welt sowie Unsicherheit innerhalb eines Konflikts berichtet. Dabei wollen sie, wie im Nachwort geschrieben, die eigenen Erfahrungen mit den Erfahrungen anderer verbinden. Immer wieder ist dabei die soeben erwähnte Sprachlosigkeit wahrzunehmen, vom Geschehenen berichten zu können. Der Briefwechsel zeigt somit auch oft zwischen den Zeilen auf, wie schwer diese Katastrophe auf verschiedenen Ebenen und sowohl in Israel als auch in der Diaspora wiegt. Sei es in der Familie, in Freundschaften, bei der Arbeit. Es ist ein allgegenwärtiges Leid, welches den Alltag der beiden FreundInnen bestimmt. Dabei ist das Schreiben für beide ein Mittel, um nicht zu versteinern, um vom unmittelbar Erlebten berichten zu können. Doch es ist ebenso ein Briefwechsel zwischen 2 FreundInnen, der auf eine ganz besondere Weise eben diese beschreibt und der LeserInnenschaft die tiefe Verbundenheit, welche trotz ihrer räumlichen Trennung besteht, erfahrbar machen lässt. Es ist ein sehr emotionales Buch, welches einen sehr persönlichen Blick auf den 7. Oktober und vor allem sein Nachwirken wirft.
Das Be- und Niederschreiben des Erlebten, des Leids, aber auch der Freuden spielt auch in unserer nächsten Paarung der Büchervorstellung eine besondere Rolle. Welchen Einfluss hierauf auch das eigene Geschlecht haben kann, zeigen Susanne Kunze und Anne Kuhnhardt, beide vom IGDJ in Hamburg, in ihren Präsentationen auf. Die Bücher von Dana von Sofrin, nochmal von vorne, vorgestellt von Susanne Kunze und von Jens Kornels, Zeta und Mordio, vorgestellt von Anne Kuhnhardt, verdeutlichen, wie sehr Protagonistinnen und ihre Familiennetzwerke herausgefordert werden und sie in diesen und den jeweiligen Gesellschaften agieren müssen.
Mein Name ist Susanna Kunze, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGDJ und möchte Ihnen den Roman Nochmal von vorne der Autorin Dana von Sofrin vorstellen, der dieses Frühjahr erschienen ist. In ihrem Roman erzählt Dana von Sofrin die Geschichte einer deutsch-jüdischen Familie aus der Perspektive der jüngsten Tochter. Das Buch beginnt damit, dass Rosa, die Hauptprotagonistin, über den Tod ihres Vaters benachrichtigt wird, der in den letzten Jahren an einer Krebserkrankung litt. Rosa beginnt daraufhin, die Wohnung ihres Vaters durchzusehen und zugleich die eigene Familiengeschichte zu erzählen und über diese zu reflektieren. In dessen Mittelpunkt steht ihr Vater Mordechai, der als junger Mann von Israel nach München zog, um hier im Fach Chemie zu promovieren, stattdessen aber als Laborant arbeitete und ihre Mutter Veronika, eine Münchener Studentin, kennenlernte. Die beiden werden ein Paar und bekommen zwei Töchter, Nadja und Rosa. In Rückblenden wird aus der Perspektive der jüngsten Tochter Rosa vom Kennenlernen ihrer Eltern in München der 1970er Jahre, von deren Streitigkeiten und Krisen, vom Familienalltag sowie vom sommerlichen Familienbesuchen in Israel erzählt, die sie als Kinder am Strand von Tel Aviv verbrachten und ihre Großmutter im Altersheim besuchten, die einst die Shoah in Rumänien überlebte und anschließend mit ihrem Mann nach Israel auswanderte, wo Mordechai und sein Bruder aufwuchsen. Der Roman lebt von der Stärke seines Erzählens, der dank des humorvollen und leichtfüßigen Schreib- und Sprachstils fast vergessen lässt, welch schwere Themen hier zuweilen verhandelt werden. So werden Familiendynamiken, Schicksalsschläge, der innerfamiliäre Umgang mit der Shoah, aber auch Rosas Arbeit in der Wissenschaft mit Hilfe zahlreicher sarkastischer Bemerkungen geschildert. Etwa wenn sie beschreibt, wie sehr alle Kolleginnen das aus Kostengründen eingerichtete Viererbüro an der Universität verabscheuen. Neben dem Familienalltag und der Beziehung zu und zwischen ihren Eltern thematisiert Rosa als wichtige Bezugsperson wiederholt die Beziehung zu ihrer älteren Schwester, mit der sie mehrmals im Erwachsenenalter den Kontakt abbricht, aber nach dem Tod des Vaters erneut Kontakt aufnimmt, da sie die gemeinsamen Familienerfahrungen und Geheimnisse eng miteinander verbinden und sie trotz aller Konflikte immer wieder zusammenbringen. So beschreibt Dana von Sofrin im folgenden Ausschnitt den Versuch Rosas, mit ihrer Schwester wieder in Kontakt zu treten. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche und suche Nadjas Nummer. Abgespeichert unter Nadja Jerusha sind genau 6. 3 Deutsche, eine Slowenische, eine Israelische und sogar eine Österreichische. Und natürlich funktioniert keine einzige davon. Und das ist typisch für Nadja, die das Telefonieren immer gehasst hat und sich von jeder Nachricht belästigt fühlt und die ihr Handy nur dazu braucht, um sich in unbekannten Städten zurechtzufinden. Nadja verachtet jedes unsinnige Gespräch. Und unsinnig ist für sie alles, was keinen Informationsgehalt hat. Und wenn ihr ein Anruf nicht interessant genug vorkommt, dann schweigt sie einfach lächelnd und wühlt in ihrer Jackentasche einhändig nach ihren Zigaretten. Sie ist auch eine dieser Personen, die nie fragen würden, wie es einem geht, denn sie wüsste selbst einfach keine Antwort darauf und sie würde minutenlang nachdenken und schließlich seufzen, dass sie dazu leider nichts sagen könne, denn um zu wissen, wie es einem geht, muss man ihrer Meinung nach nicht nur die individuelle Stimmungslage und den gesundheitlichen Zustand berücksichtigen, sondern auch die eigene und die globale sozioökonomische Situation und weitere Parameter, die mir nicht einfallen wollen. In diesem Ausschnitt, aber auch im gesamten Roman, nimmt Dana von Sofrin die LeserInnen mit auf eine Reise durch die Gedankenwelt Rosas, um uns die Geschichte der Familie Jerusha zu erzählen. Wer wissen möchte, wie diese Gedankenwelt im Detail aussieht und wer wissen möchte, welche Momente und Herausforderungen die Familie Jerusha zwischen München und Tel Aviv miteinander teilen, dem kann ich den Roman nochmal von vorne sehr empfehlen. Oder um mit den Worten von Dana von Sofrin zu enden, vielleicht ist es interessanter zu erzählen, wie alles begann. Also nochmal von vorn.
Zeter und Mordio ist ein Begriff, der der mittelalterlichen Gerichtspraxis entstammt. Zeter ist vermutlich eine Zusammenziehung der Worte ceachte her, was so viel bedeutet wie herbei zur Vergeltung. Mordio ist von dem Wort Mord abgeleitet. Der redensartliche Ausdruck umschreibt den lauten, aber vor allem nachdrücklichen Ausruf nach Hilfe. Mein Name ist Anne Kuhnhardt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGDJ und mit diesem Zitat aus dem Klappentext möchte ich eine Graphic Novel empfehlen, die in diesem Herbst im Comicbuchverlag Avant erschienen ist. Zeter und Mordio, frei nach den Memoiren der Glückel von Hameln von Jens Kornils. Vor 300 Jahren, im September 1724, verstarb die jüdische Kauffrau Glickel Bas Jehuda Leib, heute bekannt als Glückel von Hameln, die 1647 vermutlich in Hamburg geboren wurde. In insgesamt 7 Büchern hat sie über private Ereignisse und den Alltag der jüdischen Gemeinde geschrieben. Gemeindestreitigkeiten, Beziehungen zwischen sephardischen und aschkenasischen Juden und Jüdinnen und die Judenpolitik der Hansestadt Hamburg und des dänischen Altona. Entstanden ist damit ein einmaliges Zeugnis jüdischer Geschichte aus der Sicht einer Frau. Der Hamburger Comiczeichner Jens Kornils hat sich nun in seiner Debüt-Graphic-Novel einer Erzählung aus Glückels Memoiren angenommen. Im fünften Buch beschreibt sie über rund 10 Seiten die Morde an 2 Mitgliedern der jüdischen Gemeinde. Vorfälle, von denen man auch aus anderen Quellen weiß. In Jens Kornils Version der Ereignisse bemüht sich die junge Rebecca Lippmann, gemeinsam mit ihrem Mann Schmuel die Mordfälle aufzuklären und muss sich dabei gegen Widerstände aus der Gemeinde und der nichtjüdischen Stadtgesellschaft behaupten. Sie setzt ihre detektivischen Fertigkeiten zwischen Hamburg und Altona ein, lässt sich weder von judenfeindlichen Predigern, betrügerischen Händlern noch ihrer Schwiegermutter beirren und trifft auch ein ums andere Mal auf Glückel von Hameln selbst. Der Autor hat sich für die inhaltliche und visuelle Darstellung seiner Geschichte eingehend mit Quellenmaterial und Forschungsliteratur zum jüdischen Hamburg im 17. Jahrhundert auseinandergesetzt. Dabei hat er sich ein gewisses Maß an künstlerischer Freiheit aber nicht nehmen lassen, genau wie Glückel in ihren Memoiren selbst auch nicht. Das Buch ist als Auftragsarbeit für das Schulvermittlungsformat Geschichtomat entstanden, bei dem Schülerinnen und Schüler sich die jüdische Geschichte, Kultur und Gegenwart Hamburgs über Kurzfilme erarbeiten, die sie in Projektwochen selbst erstellen. Zeta und Mordio ist gerade für jüngere Leserinnen und Leser ein kurzweiliger Einstieg in jüdische Geschichte. Jens Kornils ist eine unterhaltsame und humorvolle True-Crime-Graphic-Novel gelungen, die gleichzeitig einen Einblick in die Lebenswelten Hamburger Jüdinnen und Juden in der frühen Neuzeit gibt. Und ganz passend zur Jahreszeit spielt ein silberner Dreidel eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung des Falls.
Wie unterschiedlich die Themen wie auch die Genre der Bücher sind, die wir Ihnen heute vorstellen, haben Sie sicherlich schon selbst festgestellt. Auf Romane und abgedruckte Briefwechsel wie auch Graphic Novels folgen daher nun auch 2 ganz besondere, weite andere Bücher, die Ihnen den Blick von und auf Kinderwelten erschließen sollen. Während man vielleicht auf den ersten Blick diese Bücher für leichte Kost mit naiven Bildern und Geschichtchen halten könnte, zeigen die beiden Buchvorstellungen von Katharina Tauschwitz und Marie Müller-Zetsche, beide vom MMZ, dass in den Zeichnungen und Erzählungen von Maike Harell »Ein Fest für alle« und von Le Wind »Für jeden ein Licht« wichtige Ideale enthalten sind, die nicht nur für Kinder leitend sein sollten.
Mein Name ist Katharina Tauschwitz und ich bin studentische Mitarbeiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum und ich habe mir im Zusammenhang unserer Weinuka-Feier das Kinderbuch Für jeden ein Licht, ein kleines Weihnachtswunder von Lee Wind, illustriert von Paul O. Zielinski und übersetzt von Iris Berben, ausgesucht. Das Buch ist 2022 im Sauerländer Verlag erschienen und ich möchte nicht zu viel vom Inhalt verraten, aber ich werde eine kleine Zusammenfassung geben, die dann hoffentlich bei Ihnen die Neugierde erweckt, sodass Sie sich das Buch in der Buchhandlung vorbestellen. Und zwar, das Buch erzählt die Geschichte der Freunde Simon und Theresa. Sie machen vieles gemeinsam, doch eins unterscheidet die beiden. Simon feiert Chanukka und Theresa feiert Weihnachten. Während sich beide auf die Feierlichkeiten freuen, wird ein Stein durch Simons geschmücktes Fenster geworfen. Die Kerzen der Chanukia verlöschen. Offensichtlich gibt es Menschen, die nicht gut finden, dass Simons Familie anders feiert als sie. Daraufhin hat Theresa eine Idee und setzt damit eine Bewegung in Gang. Das Buch handelt von einer wahren Begebenheit und ist damit eine schöne und wahre Geschichte, die Kindern zeigen soll, wie wichtig ein respektvolles Miteinander, Solidarität und Freundschaft ist. Das Buch ist insgesamt schön bunt illustriert und die Kinder können vieles auf den Seiten entdecken.
Mein Name ist Marie Müller-Zetsche und ich bin Projektmitarbeiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum und bin auf der Suche nach einem Kinderbuch, das neben Weihnachten auch noch andere religiöse Feste thematisiert, auf ein Fest für alle gestoßen. Im Mittelpunkt stehen da Lia und Sami, die in der Nachtigallstraße wohnen. An einem Wintertag ist es in der Straße sehr, sehr ruhig, denn die meisten Kinder feiern zu Hause oder bei ihren Großeltern Weihnachten. Nur Lia und Sami nicht. Die kicken gelangweilt einen Ball, der dann ausgerechnet in den Garten ihres krummeligen Nachbarn Herrn Holzspan fällt. Der hätte lieber Freinachten und muss jetzt die vielen Fragen von Lia und Sami beantworten. Und dann kommen plötzlich doch alle großen und kleinen Menschen aus ihren Wohnungen, denn es gibt den ersten Schnee. Schneinachten. Maike Harrell hat ein Buch für Kinder ab 6 geschrieben, ob die jetzt Weihnachten feiern, Chanukka oder etwas anderes. Laura Bednarski hat das Buch illustriert. Es handelt von verschiedenen Gründen zu feiern oder auch nicht feiern zu wollen und von Gemeinschaft. Eine Doppelseite am Ende zeigt unter der Überschrift »Und welches Fest feierst du am liebsten?« Bräuche von Kindern aus der Nachtigallstraße und darüber hinaus.
Damit sind wir auch schon fast wieder am Ende dieser Weinuka-Podcast-Folge, die aber nicht mit einem klassischen Duett, sondern mit einem Trio enden wird. Denn für die Auseinandersetzungen mit Freundschaften und Beziehungen, Machtgefällen und Situationsentscheidungen, wie auch Aushandlungsprozessen über Selbstverständnisse, Zugehörigkeiten und Fremdzuschreibungen, sind zwei Buchvorstellungen einfach nicht genug. Im letzten Block blicken daher Daniel Burkhardt, Lisa-Sophie Gebhardt und Ines Sonder, alle drei vom MMZ in Potsdam, auf herausfordernde Familienbande und den sich daraus entwickelnden Beziehungen und Verwerfungen. Alle drei zeigen auf, wie sehr Geschichten Geschichte schafft und werfen gleichsam die Fragen auf, wie solche geordnet und ins Verhältnis gesetzt werden sollen.
Daniel Burkhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am MMZ mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Romane mit Historikern sind selten. Und noch seltener sind diese komisch. Auftritt Joshua Cohen. Witz titelte er auf Englisch eins seiner frühen Werke. Witz wie der Witz zu Deutsch. Witz als Patronym für Sohn von im Slawischen. Witz aber auch als zweiter Teil von Auschwitz. Dies sind auch die zentralen Elemente seines jüngsten Romans, die Netanyahus, mit dem Untertitel Bericht über ein nebensächliches Ereignis in der Geschichte einer sehr berühmten Familie. Doch zunächst ein Schritt zurück zum Ich-Erzähler, Ruben Blum, ein jüdischer Historiker, aber kein Historiker der jüdischen Geschichte. 1922 in der Bronx geboren, in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre erst als Dozent und dann als Professor mit Schwerpunkt Steuergeschichte, der erste Jude an einem kleinen College Upstate New York. Assimiliert aus Tradition und dem dringenden Bedürfnis, sich zu schützen. Entschlossen, nicht aufzufallen, auch wenn seine Nachbarn und Kollegen ihn ständig daran erinnern. So bittet ihn der Dekan, die Rolle des Weihnachtsmanns zu übernehmen. »Das war der Geistesblitz meiner Frau«, denn sie haben einen richtigen Vollbart, wie ihr Vater einen hatte, ganz zu schweigen von der erfreulichen Nebenwirkung. Wenn sie den guten alten heiligen Nikolaus geben, können die Menschen, die das Fest tatsächlich feiern, sich umso unbeschwerter amüsieren. Solcher Logik folgend wird Blum Teil der Berufungskommission für einen der Seinen, ein Medievist mit Spezialgebiet Iberien im 15. Jahrhundert, und einer fundamental neuen Deutung der spanischen Inquisition. Damit sind zwei Historiker mit ihren Familien, ihren individuellen und kollektiven, oft geteilten Erfahrungen und doch diametral entgegengesetzten Schlussfolgerungen in die Spur gesetzt. Im Wissen um den unvermeidlichen Zusammenprall folgen 250 ebenso unterhaltsame wie tiefsinnige Seiten mit Geschichte und Geschichten aus der europäischen und amerikanischen Diaspora und dem jungen Staat Israel, von Jabotinskis Grab über die Nase der Tochter bis hin zur Geburt des Rassismus aus Machtverschiebungen zwischen Adel, Krone und aufsteigendem Bürgertum. Der Gegensatz zwischen Assimilation und dem Beharren auf Identität wird dabei nicht aufgelöst, sondern, wie es sich für eine Campus-Novel gehört, ins Groteske gesteigert. Im Abspann geht Cohen auf den historischen Kern des Romans ein. Kurz vor seinem Tod schilderte Harold Bloom dem Autor, wie er, der Literaturkritiker, gebeten wurde, den Campusbesuch eines obskuren israelischen Historikers namens Ben Zion Netanyahu zu koordinieren, der zum Vorstellungsgespräch mit seiner Frau und drei Kindern im Schlepptau aufkreuzte und einen Riesenschlamassel anrichtete. Ein mit dem Pulitzerpreis gekröntes Werk über, aber bestimmt nicht nur für HistorikerInnen.
Hallo, mein Name ist Lisa Sophie Gebhardt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am MMZ, wo ich ein Publikationsprojekt zur Geschichte der deutsch-jüdischen Diaspora koordiniere.
Im Leben gibt es bekanntlich solche und solche. Das gilt häufig auch für Romane, von denen Sie vermutlich diese zwei Arten kennen werden. Solche, die man wochenlang mit sich herumträgt oder die auf dem Nachttisch einstauben, und solche, die man in einem Zug oft bis tief in die Nacht regelrecht verschlingt. Ein solches Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen möchte, ist der neue Roman »Geordnete Verhältnisse« von Lana Lux. Die Berliner Autorin, die weiß, wie man sich einen klangvollen Künstlernamen zulegt, wurde 1986 in der Ukraine geboren. Als Kind kam sie mit ihrer Familie als sogenannter Kontingentflüchtling ins Ruhrgebiet. Wie in ihren ersten beiden Büchern spielt Lana Lux ukrainisch-jüdische Herkunft auch in ihrem neuen Roman eine zentrale Rolle. Darin geht es um Faina, eine junge, lebensneugierige Frau, die als Zehnjährige mit ihren Eltern aus der post-sowjetischen Ukraine nach Deutschland gelangt. Dort lernt sie Philipp kennen, einen gleichaltrigen Außenseiter, der unter seiner alkoholkranken Mutter Inkontinenz und Wutausbrüchen leidet. Philipp sehnt sich nach geordneten Verhältnissen und einem Freund. Dieser Freund soll Faina werden. Also bringt er ihr Deutsch bei und wie man Weihnachten feiert. Er macht sie zu seiner Faina. Diese besondere Freundschaft beruht von Anfang an auf einer toxischen Schieflage. Sie kreist um Abhängigkeiten und Macht, um Obsession und Wut, um geflüsterte Drohungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Als die quirlige Faina später von einem Auslandssemester in Tel Aviv zurückkehrt, nimmt die Beziehung schließlich eine folgenreiche Wendung. Lana Lux ist mit ihrem dritten Roman eine rasante, schonungslose Tragödie gelungen, die zumindest auf meinem Nachttisch nicht eingestaubt ist. Sie ist bedrückend und komisch zugleich. Das Böse, das die Autorin darin schnörkellos zur Sprache bringt, zeigt sich in seiner eigenen Tragik. Ein auffühlender Roman, der nachklingt und von dem tiefen Wunsch erzählt, frei zu sein.
Mein Name ist Ines Sonder, ich bin Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam. Die einen kennen ihren Namen als derjenigen Frau, die den berühmten Philosophen Walter Benjamin als Fluchthelferin über die Pyrenäen bis zur spanischen Grenze begleitet hat, bevor er sich in einem kleinen Hotel in Portbou das Leben nahm. Anderen ist Lisa Fitko völlig unbekannt. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Wahrnehmung der 1909 in eine assimilierte jüdische Familie geborenen Elisabeth Eckstein, die in Budapest, Wien und Berlin aufwuchs und polyglott wie ihre Eltern war. Und sie war Kommunistin und Widerstandskämpferin. 1933 begann ihre eigene Flucht. Sie lebte als Emigrantin in Prag und Basel, später in Amsterdam und Paris, gefolgt von der Internierung im Lager Gurs, aus dem ihr die Flucht gelang. Dann wurde sie selbst zur Fluchthelferin, als sie in Marseille auf den Amerikaner Varian Fry traf, der das Emergency Rescue Committee leitete, mit dem er namhaften europäischen Intellektuellen, Künstlern, Politikern und Gewerkschaftlern die Flucht aus dem unbesetzten Vichy-Frankreich ermöglichen wollte. Mit Erfolg. In »Mein Weg über die Pyrenäen«, das Buch erschien 1985, hat sie selbst darüber berichtet. Da war sie bereits 76 Jahre alt. Jetzt ist die erste umfassende Biografie zu Lisa Fitko von Eva Weisweiler erschienen. Fasziniert hat mich, wie die Autorin mit den Lücken und Widersprüchen im Lebensweg von Lisa Fitko, auf die sie bei ihren Recherchen gestoßen war, literarisch und fast detektivisch umgegangen ist. Aufgrund der schwierigen Quellenlage will sie ihr Buch auch eher als Annäherung denn als Biografie verstehen. Sie umkreist ihre Protagonistin und stellt sich Fragen über Fragen, was zwischen Erinnern und Vergessen alles verloren gehen kann oder manches, aus welchen Gründen auch immer, nicht Eingang in die Erzählung gefunden hat, obwohl es Belege dafür gibt. An einer solchen Stelle schreibt die Autorin, ich zitiere, »Das Problem ist nur, aus einer Lücke ergibt sich die nächste. Ein Zweifel zieht zwei oder drei andere nach sich, die Erzählung wird brüchig, selbst da, wo sie stimmt.« Wie aus der subjektiven Erinnerung alsbald objektive Tatsachen geworden sind, hinterfragt sie auch an der Stelle, als es um die letzten Tage von Walter Benjamin geht und nimmt dabei ganz solide die Benjamin-Forschung mit in den Blick. Ob eben Benjamin am 25. September 1940 in Port-Vendres, wie Fitgo schrieb, vor ihrer Tür stand und sie bat, ihn über die Grenze nach Spanien zu bringen, während es tatsächlich der 24. war, was inzwischen als historisch gesichert gilt, wie die Autorin schreibt. Und weiter, ich zitiere, »Das mag eine Kleinigkeit sein, oder doch nicht? Denn nun ging das Spekulieren und Streiten unter den Experten so richtig los, wann genau er die Grenze überschritten hat, ob am 24., 25. oder 26. September 1940, wann er im Hotel Francia in Port-Bou ankam, wann er sich umgebracht hat, mit wie vielen Morphiumtabletten und um welche Uhrzeit welchen Tages er klinisch tot war. Es gibt Berge von Literatur darüber, Polemiken, Aufsätze, Bücher, ja sogar einen Dokumentarfilm. Und das alles macht sich am Ankunftstag fest, an diesem Plus-Minus-Tag, der plötzlich wichtiger zu sein schien als die menschliche und politische Tragik der Geschichte.« Zitat Ende. Das Buch handelt aber nicht nur von Lisa Fitgo und Walter Benjamin, sondern von vielen anderen, die unter Einsatz ihres Lebens sich dem Naziregime widersetzt haben.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Weinuka-Spezialfolge angekommen. Die Möglichkeit des Nachlesens, all der tollen Empfehlungen in der nun kommenden festlichen Zeit, ist unser Geschenk für Sie. Alle Details finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes wieder.
Wir freuen uns, dass Sie dabei waren, und mit all diesen Leseempfehlungen wünschen wir Ihnen frohe Feiertage,
Chag Sameach, schönes Chanukka
und einen guten Übergang ins neue Jahr.